Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, mit euch wieder die Bibel aufschlagen zu dürfen. Die Bibel, das ist so ein Vorrecht, dass wir sie haben, in unserer eigenen Sprache. Für uns eine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Vor 500 Jahren war Luther, der hat die Bibel übersetzt. Das ist für uns normal, dass wir die Bibel in unserer Sprache haben. Aber wir vergessen oft, was für ein Schatz das ist. Ich freue mich, mit unseren BU-Lern zurzeit unterwegs zu sein, näher zu entdecken, was ist die Bibel und was sagt die Bibel. Und wir hatten letztens festgestellt, es sind 66 Bücher in der Bibel. 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Klingt für uns alle ziemlich normal. Aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten nur das Neue Testament. Für die Leute, die wenig lesen wollen, super. Ey, dann wäre die Bibel längst nicht mal halb so dick, wie sie jetzt ist. Wäre doch gar nicht so schlecht, dann hätte man öfters die Bibel durchgelesen. Aber das Schöne ist, dass wir beides haben. Wir haben das Alte Testament und wir haben das Neue Testament in der Bibel. Das Alte Testament, was die Zeit vor Jesus beschreibt, Neues Testament ab Jesus bis heute. Und wie genial ist es, dass wir beides haben. Und dass wir beides brauchen und dass beides zusammengehört, das dürfen wir heute in unserem Text ganz deutlich sehen. Ich freue mich mit euch, den Lobgesang vom Zacharias anzugucken. Und ich lade euch ein, wer eine Bibel hat, holt sie raus, ob auf dem Handy oder analog, und schlagt mit mir Lukas 2 auf. Denn da kommt unser Predigttext her, Lukas 2 ab Vers 67. Danke, Michael. Lukas 1, Vers 67. Habe ich überall stehen, aber irgendwie kommt dann die andere Zahl raus. Lukas 1, Vers 67. Das genau einmal meine Predigt anschmeißen. Genau, heute geht es um den Zacharias-Lobpreis. Bevor wir in den Text hineingehen, möchte ich mit euch nochmal kurz überlegen, nochmal kurz zusammenfassen, wer ist dieser Zacharias überhaupt? Das eine oder andere wissen wir. Und da will ich nochmal kurz einen Rückblick geben zu dem, wer ist diese Person, auf ein paar Sachen nochmal kurz drauf eingehen, die uns helfen, diesen Text besser zu verstehen. Weil dieser Text, der wird auch erst richtig deutlich, oder wird uns deutlicher vor allem, wenn wir das große Bild dazu angucken. Also, mit wem haben wir es zu tun? Wir haben es mit Zacharias zu tun, ein Mann, der uns in der Bibel begegnet, ein Levit. Er kommt aus dem Stamm Levi. Das ist einer der 12 Stämme Israels. Und dieser Stamm war ganz besonders. Sie hatten nicht irgendwie bei der Landaufteilung, nachdem sie das Land erobert hatten, ein Stück Land bekommen, sondern sie wurden ausgesondert. Sie waren dazu da, um Gott zu ehren. Sie waren dazu da, im Tempel zu dienen. Sie hatten eine ganz bestimmte Rolle, eine Funktion im Volk Israel. Sie lebten verteilt in Israel und ihre Aufgabe war es, immer wieder daran zu erinnern, hey, Gott dienen. Gott ehren. Sie waren ausgesondert dafür. Und aus diesem Stamm kommt dieser Zacharias. Und wir lesen das in Lukas 1, ganz am Anfang, dass er wieder beim Tempel war und das Los geworfen wurde und das Los traf ihn. Und er sollte in den Tempel gehen und weihrauchen. Und da kommt es zu dieser bekannten Begegnung zwischen Zacharias und dem Engel Gabriel. Und der Engel Gabriel sagt ihm, hey, du wirst nachkommen bekommen. Obwohl er so alt ist, erinnere sehr ähnlich an Abraham. Abraham, der auch über 90 Jahre alt war, als er Nachwuchs bekommen. Ähnlich wie hier bei Zacharias. Seine Frau unfruchtbar. Und da kommt dieser Engel, begegnet ihm im Allerheiligsten und sagt, hey, weißt du was? Du wirst ein Nachkommen bekommen. Du wirst nicht nur irgendeinen Sohn bekommen, sondern dieser Sohn wird besonders sein, weil er vorangehen wird vor dem Messias. Und Zacharias sagt, hey, gib mir doch ein Zeichen, und passt auf, wenn ihr sagt, Gott, gib mir doch ein Zeichen. Dieser Mann wurde erstmal stumm bis zur Geburt seines Kindes. Er ging raus und konnte nichts mehr sagen. Alle sitzen da, alle stehen da, die ganzen Priester, und warten jetzt darauf, dass er was sagt. Und er sagt nichts. Und alle wussten, irgendwas ist da drinnen passiert. 9 Monate plus noch wahrscheinlich ein paar später kommt die Begebenheit, Elisabeth ist schwanger, sie gebiert ihren Sohn und in dem Moment ist Zacharias noch stumm. Und sie wollen ihm einen Namen geben, weil er ja stumm ist, also was traditionell war, dann nennen wir den Sohn jetzt auch Zacharias, so wie der Vater. Und er sagt, stopp, holt mir eine Tafel und er schreibt hin, Johannes soll er heißen und kann wieder reden. Zacharias, der Mann von der Elisabeth, verwandt mit Maria und der Vater von Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der in die Wüste geht und den Weg vorbereitet für den Messias. Und dieser Zacharias und seine Begebenheit spricht sich rum. Und das ist was ganz Besonderes. Wir haben das Alte Testament, das Neue Testament und ungefähr klafft zwischen diesen beiden Testamenten eine Kluft von 400 Jahren. 400 Jahre, wo nichts passiert. Wo die Bibel uns nichts dazu sagt, wo Gott spricht. Es war Ruhe. Und Israel wartet die ganze Zeit. Wann kommt der Messias, der versprochene Retter? Wann kommt er endlich? Und auf einmal fängt sich an, wieder was zu bewegen. Maria, die Jungfrau, wird schwanger. Zacharias, ein Priester, kommt stumm aus dem Tempel zurück. Und jetzt, in Vers 67, wird es nochmal spannend. Es nimmt alles Fahrt auf. Und ich lade euch ein, Lukas 1, ab Vers 67 mit mir zu lesen. Ja. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach. Also wir haben es hier nochmal kurz zur Erklärung. Wir haben es mit Zacharias zu tun, der Vater von Johannes der Täufer, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also wir haben es hier nicht mit einfach Zacharias, der gerade was sagt, sondern wo die Bibel nochmal deutlich sagt, das, was er jetzt sagt, das, was er prophezeit, ist erfüllt vom Heiligen Geist. Gott spricht hier durch ihn. Und er sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Ich muss mal gerade gucken, ob... Das Erste, was uns auffällt, gepriesen sei der Herr. Ich fand es interessant, als ich den Text las, das Erste, was deutlich wird, ist, dieser Mann, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, preist Gott. Da, wo der Heilige Geist durch jemanden spricht, führt es immer zur Ehre Gottes. Wie auch hier, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Es geht nicht darum, dass Zacharias jetzt hier was sagt, gepriesen sei Gott und jetzt können wir uns aussuchen, welcher Gott gemeint ist. Nein, es wird hier ganz deutlich, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, Jahwe. Es geht um den Gott, der in der Bibel ist, dem, der im Alten Testament ist, der alles vorhergesagt hat. Um diesen Gott geht es, der soll gepriesen sein. Dass er sein Volk angesehen hat, angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Dieses Angesehen kann man auch übersetzen mit Besuchen. Und da wird es jetzt spannend. Wenn wir wirklich, dadurch, dass wir schon nach Christi leben, haben wir manche Sachen einfach einen Vorteil, dass wir schon erleben, also wissen, was schon passiert ist. Es geht nicht nur darum, dass Zacharias hier erfüllt mit dem Heiligen Geist Gott lobt und sagt, hey, Gott sieht euch. Sondern es ist eigentlich schon eine Prophezeiung, als wäre schon dahinter, dass er sein Volk besucht hat. Er weist hier schon darauf hin, der Messias wird gekommen sein. Der, der im Alten Testament die ganze Zeit vorhergesagt wird, der wird kommen, der wird schon gekommen sein. Die ganze Zeit immer die Prophezeiung, der wird kommen, er wird kommen, er wird kommen. Und hier auf einmal den Wechsel zu, er ist schon gekommen, er wird schon gekommen sein. Und ihm Erlösung geschaffen hat. Erlösung, der Messias kommt und er wird uns freikaufen. Erlösung und freikaufen ist gleiches Wort im Griechischen, wo es darum geht, Erlösung jetzt nicht nur, ich errette dich, du bist jetzt gerettet und fertig, sondern ich habe dich freigekauft. Auch hier gleich in diesem ersten Satz von Zacharias macht er deutlich, es geht um Gott. Gott steht im Zentrum. Gott wird kommen. Passend zum Advent, wir warten eigentlich darauf, dass Christus wiederkommt. Wir warten im Advent, die Vorbereitungszeit, wir bereiten uns schon darauf vor, dass Christus kommt. Christus kommt, wird uns besuchen, wird persönlich da sein. Es ist nicht nur, dass Gott sagt, ich komme mal kurz vorbei und das war's, sondern er kommt als Mensch. um Erlösung zu schaffen, um frei zu kaufen. Das, was wir an Ostern feiern, darum können wir Ostern und Weihnachten nicht auseinanderhalten. Das gehört zusammen. Und das preist Zacharias erfüllt mit dem Heiligen Geist im ersten Vers. Und der erste Vers ist ganz wichtig, weil darauf baut sich der ganze Lobpreis weiter auf. Das ist eigentlich quasi wirklich die Kernzusammenfassung von diesem Lobpreis. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Wir werden Lobpreis erleben in den weiteren Versen. Es wird darum gehen, dass Jesus kommt, der Messias kommt. Und es geht darum, er hat uns freigekauft. Gucken wir mal ein bisschen tiefer in die nächsten Verse. In die Verse 69 bis 70. Und da heißt es, er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechts, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Ganz ehrlich, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, wie bitte? Ich muss es nochmal lesen. Ich will versuchen, euch mal ein bisschen einfach so Step by Step durchzugehen und zu sagen, was steht hier? Was sagt Gottes Wort? Was sagt der Prophet hier? Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet. Als Horn muss man wissen, im hebräischen Sprachgebrauch war das eine Bezeichnung für Kraft, für Macht. Es ging darum zu zeigen, hier hat jemand, ist jemand Kräftiges, etwas, jemand Starkes. Er hat uns ein Horn des Heils, Heil ein anderes Wort für Retter, also einen starken Retter aufgerichtet. Das Er ist ganz klar bezogen auf Gott hat. Gott hat uns einen starken Retter aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Im Hause Davids. Man könnte auf die Idee kommen, dass er hier trotzdem noch von Johannes der Täufer, also von seinem eigenen Sohn spricht. Aber spätestens an diesem Punkt wird klar, es geht nicht um Johannes der Täufer. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, es ist wichtig zu wissen, der Zacharias kommt aus dem Stamm Levi. Aber der Messias kommt aus dem Stamm Davids, aus Juda. Und dann wird klar, hier geht es um den Messias. Hier geht es nicht um irgendjemand, gerade dem Sohn von Zacharias, sondern hier geht es um den Messias. Es geht um Christus, der vorhergesagt wird, der Retter, der kommen wird. Gott hat uns einen starken Retter im Hause Davids aufgerichtet, seines Knechtes. Wenn wir das Alte Testament gucken, die ganzen Messias-Prophezeiungen, wo er vorhergesagt wird, der König, der Messias, kommt aus dem Stamm David. Der kommt aus Juda. Er wird Nachfahre Abrahams sein. All das bündelt sich jetzt hier und greift, wo Zacharias hier es aufgreift, durch den Erfüllten vom Heiligen Geist, greift auf die ganze Prophezeiung, die im Alten Testament ist. Darum auch die Verbindung Altes Testament und Neues Testament, was hier zusammenkommt. Er hat uns einen starken Retter aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechts, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Wie er geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Das machen wir gerade noch gleich. Dieser Vers ist so eine wichtige Schlüsselstelle, weil er uns hier nochmal ganz explizit sagt, hey, wisst ihr, das, was im Alten Testament steht, die Propheten, die gesprochen haben, das sind nicht nur einfach Menschen, die was gesagt haben, sondern es sind Menschen, die erfüllt vom Heiligen Geist waren, gesprochen haben, wo Gott durch sie gesprochen hat. Und wir wissen, Gott ist nicht nur einer, der sagt, ich bin mal hier, mal kurz da und da, sondern wir haben es mit einem Gott zu tun, der den Menschen nahe ist, der zu den Menschen spricht. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der den Menschen sucht und ihnen was sagen möchte. Also wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der einfach nur ein Stein ist oder ein Gegenstand, wie viele es in ihren Gottesbildern haben, dass Gott einfach irgendein starres Bild ist. Sondern wir haben es mit einer Person zu tun, die kommuniziert. Er redet durch die Propheten. Er ist derjenige, der spricht. Und was für eine Zusage ist das nochmal für die Gewissheit vom Alten Testament für uns heute, zu wissen, Gott spricht auch im Alten Testament. Er ist nicht nur ein Gott, der jetzt im Neuen Testament existiert, sondern er ist derjenige, der im Alten und im Neuen Testament der ein und gleiche Gott ist. Und zu der hier zusammenkommt. Was für eine Gewissheit ist das aber auch, wenn wir sein Wort lesen. Wenn Gott in seinem Wort spricht, gerade im Neuen Testament. Wir glauben, dass die Bibel komplett Gottes Wort ist. Dass es nicht jetzt Wort ist, was menschlich einfach nur ist und wir rausfiltern müssen, was hat jetzt Gott gesagt und was nicht, sondern wo die Bibel ganz deutlich geht, alles ist inspiriert von Gott. Alles ist von Gott. An anderer Stelle 2. Petrus, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her geredeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Wir können auch andere Stellen in der Bibel nehmen, wo deutlich wird, die Bibel ist Gottes Wort. Und was für eine Zusage ist es dann, wenn wir die Bibel haben, zu wissen, egal was ich in der Bibel lese, es ist Gottes Wort. Es ist nicht nur Menschenwort, es ist Gottes Wort. Gott gebraucht Menschen, um sein Wort weiterzugeben. Und es bleibt Gottes Wort. Was es für eine Auswirkung hat mit unserem Verständnis, unserer Beziehung eigentlich zum Wort Gottes. Die Bibel ist nicht nur einfach ein leeres Wort. Es ist nicht nur ein leeres Buch, wo wir manche Texte sagen, hey, das ist Gottes Wort und das ist doch Menschenwort. Nein, es ist alles Gottes Wort. Hier spricht Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde und dem, den wir lesen in der Bibel, der am Ende regieren wird. Er spricht in seinem Wort. Und das fasst hier Zacharias nochmal zusammen. Wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Vers 71, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seinen heiligen Bund zu gedenken. Des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat und uns zu geben. Dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm all unsere Tage. Da haben wir wieder dieses Wort Rettung. Was wir in Vers 68 hatten, er wird uns erretten. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Wer sind die Feinde? Die Sünde, also auf dem geistlichen Ebene die Sünde, der Tod, Satan. Aber man könnte auch noch weit außerpolitisch denken, die Feinde, die, also für das Volk Israel, die gegen das Volk waren, die Besetzung. Kein Wunder, dass die Israeliten dachten, Jesus, der Messias, kommt und er wird jetzt ein Königreich aufbauen. Er wird jetzt politisch Israel befreien. Das hatten sie gedacht, Rettung von unseren Feinden. Aber es geht viel mehr in die Richtung auch von der geistlichen Feinden. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Die Bibel macht es ganz klar. Jesus sagt es auch ganz klar. Wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Wer Jesus nachfolgt, muss damit rechnen mit Hass, muss damit rechnen, dass nicht alle super lieb gestimmt sind gegen einen und sagen, hey, schön, dass du Christ bist, das machst du aber fein. Wie viele von unseren Geschwistern auf der Welt werden verfolgt? Und hier redet Zacharias, erfüllt vom Heiligen Geist, spricht Gott durch ihn und sagt, Rettung von unseren Feinden kommen. Um Barmherzigkeit zu üben, über unseren Vätern und seinen heiligen Bundes zu gedenken. Des Eides, den er mit Abraham und seinem Vater geschworen hatte, und uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen. Hier wird klar, Rettung kommt. Hier wird klar, hey, derjenige, der kommt, der Messias, der wird uns retten. Es ist das jetzt schon, aber noch nicht ganz. Wir sind gerettet, gerade in Vers 74, 75, wo es nochmal deutlich wird, wir sind gerettet von unseren Feinden. Wir wissen, wenn wir Christ sind, dann werden wir nicht mehr sterben. Leiblich ja, aber geistlich nicht. Wir sind wieder zum Leben. Wir dürfen leben. Wir sind nicht getrennt von dem, der Leben gibt. Das, was am Sündenfall passiert ist. Da, wo der Mensch sagt, ich gehe meinen eigenen Weg und Gott sagt als Strafe, hey, du bist getrennt, der Tod wird kommen. Du bist getrennt von dem, der Leben gibt. Und hier der Messias, der kommt, der an Weihnachten gekommen ist, wo wir wissen, Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, hat uns freigekauft. Er hat uns gerettet von unseren Feinden, von unseren geistlichen Feinden. Aber das ist nicht nur alles, was hier steht. Sondern wenn wir das noch weiterdenken, an die Offenbarung, was am Ende sein wird. Gerade wenn es darum geht, ohne Furcht ihm dienen sollen. Wir wissen, wenn wir an ihn glauben, dürfen wir eines Tages bei ihm sein. Er wird sein Reich aufbauen. Und wo es kein Leid, kein Schmerz gibt. Ein Ort, wo wir Gott dienen dürfen. Wo es nicht nur darum geht, jetzt im Himmel auf den harten, alten Holzbänken die ganze Zeit Lobpreis zu singen, sondern wir dürfen ihm dienen, ohne Furcht, ohne Angst haben zu müssen. Ohne, dass uns jemand was tun könnte. Und diese doppelte Zusage, das eine jetzt schon, wir dürfen wissen, hey, wir sind freigekauft. Wir brauchen eigentlich keine Angst haben mehr vor dem Satan, vor dem Tod und dem Ganzen. Und ja, wir sind menschlich, wir sind noch in unserem Fleisch und ja, wir haben noch Angst. Aber wir dürfen auch auf der anderen Seite wissen, es kommt dieser Moment, wo wir wirklich ganz frei sein werden, wenn wir bei ihm sind. In Vers 72 und 73, wo nochmal deutlich wird von dem Wort Gottes, darum bin ich vorhin auch hier kurz nochmal länger stehen geblieben, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Wir haben es mit einem Gott zu tun, wenn er was sagt, das wird auch geschehen. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der sagt, es wird irgendwann mal und er verschiebt alles, sondern es wird geschehen. Die ganzen Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die in Christus erfüllt wurden und die noch kommen werden. Wir dürfen darauf vertrauen, dass das, was Jesus seinem Wort sagt, auch geschieht. Wie er Abraham versprochen hat, einen Eid abgelegt hat, einen Bund geschlossen hat. Du sollst ein Segen für viele Völker sein, was absolut eingetroffen ist. Und andere Prophezeiungen, wo deutlich wird, das, was im Alten Testament war, das ist jetzt nicht einfach über Bord geschmissen, sondern das wird sich erfüllen. Gottes Wort wird sich zu 100% erfüllen. Israel wartet jahrtausende lang auf diesen Messias. Schon bereits in 1. Mose 3, nach dem Sündenfall, wo Jesus sagt, es wird jemand kommen, der euch retten wird. Und die ganze Menschheit wartet die ganze Zeit darauf. Und natürlich, auch wir warten und sagen, hey, die Bibel sagt, Jesus soll wiederkommen. Und wir warten und warten. Wann kommt er endlich? Wir werden vielleicht verspottet von anderen, die sagen, ihr wartet die ganze Zeit, dass Jesus wiederkommt, aber bisher ist ja noch nichts passiert. Warum soll er wiederkommen? Im Alten Testament eigentlich genau das Gleiche. Sie haben die ganze Zeit gewartet, bis der Messias kommt. Und jetzt kommt er. Und genauso mit dieser Zuversicht, wie Jesus gekommen ist, dürfen wir auch wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Er ist nicht derjenige, der gekommen ist und das war's, sondern er sagt ja selber, ich werde wiederkommen in der ganzen Pracht der Engel, in der Heiligkeit und in der Macht. Ganz anders, als wie wir es in Weihnachten erlebt oder wie es in Weihnachten damals geschehen ist, als kleines Kind. Jesus wird wiederkommen. So wie Gottes Wort gesagt wird, so wird es sich erfüllen. Gott sagt selbst, das, was ich sage, das wird sich erfüllen. Wir werden gerettet von den Feinden. Wir dürfen wissen, geistlich, aber auch ganz anders und viel größer, als wir uns das vorstellen können, werden wir gerettet von unseren Feinden, in der Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm zu dienen, all unsere Tage. Lass uns überspringen. Das sind der erste Teil, bis 69 bis 75, ein kompletter langer Vers, ein Satz. Mit einer Power drin. Ich hätte euch am liebsten eine Grafik noch mitgebracht, ich habe es leider nicht geschafft in der Zeit, mit den ganzen Querverweisen ins Alte Testament. Es sind über 20 verschiedene Stellen, die wir hier verweisen könnten. Noch viel, viel mehr, wenn man noch weiter sucht. Wo deutlich wird, das Alte Testament findet die Erfüllung in dem, was jetzt kommt. In dem, was kommen wird, in Christus. Und Vers 76 geht es weiter, wo Zacharias Gott lobt. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Ganz klar ist hier, es geht nicht mehr ohne Messias. Er hat hier einen Wechsel drin und spricht über seinen Sohn. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt. Johannes, der Prophet des Höchsten, der vorausgeht in die Wüste, mit Kamelhaar bedeckt, isst Heuschrecken und ist in der Wüste und fordert das Volk auf, tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nah. Jesus Christus ist nah. Jetzt ist der Moment, Buße zu tun, Umkehr zurückzukommen und Gott anzubeten, Gott zu loben. Das, wozu ihr da seid. Ihr seid Gottes Volk, ihr sollt ihn loben. Die Botschaft von Johannes, der Täufer. Vers 77, um sein Volk Erkenntnis des Heils zu geben in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die eine Finsternis und Todesschatten sitzen und unseren Füßen zu richten auf dem Weg des Friedens. Er hat hier diesen kurzen Part drin, wo er deutlich macht, Johannes der Täufer, sein eigener Sohn, er freut sich. Also aus dem Vers wird deutlich, er freut sich darüber, dass sein Sohn Prophet des Höchsten ist, der vorausgeht, auch mit dieser schweren Bürde, die er hat, um das Volk aufzurufen, kehrt um und kommt wieder zurück in Vers 78 zu Jesus, zu Gott, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Hier wird auch wieder ganz besonders deutlich, durch diese herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, wo man es genau übersetzen würde, das Eingeweide, der, wir hatten es, also wo es darum geht, das Innerste von Gott, Gott ist Liebe, wo das hier nochmal deutlich wird. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der nicht einfach nur kommt, wo der Messias kommt, um zu strafen, sondern um zu retten. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns vom Aufgang der Höhe besuchen wird. Christus, der kommt von Gott her, nicht von irgendwo anders her, sondern Gott, der auf die Erde kommt. Um zu leuchten in der Finsternis und Todesschatten sitzen. Johannes 12, 46 sagt, wo Jesus selber das sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, ob das, wer mich, an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Dieser Lobpreis von Zacharias geht um Gott zu preisen. Es geht darum zu zeigen, der Messias kommt, wird uns besucht haben, zu zeigen, es wird geschehen sein. Diese Prophezeiung wird nicht irgendwann kommen, sondern es wird geschehen sein. Und wir jetzt dürfen wissen, es ist geschehen durch Jesus Christus. Jesus ist gekommen und erfüllt das, was hier steht, zu leuchten in der Finsternis. Und Jesus sagte, ich bin das Licht in der Welt. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, um zu leuchten. Wir dürfen wissen, Jesus erfüllt hier Gottes Wort. Jesus ist der, wo es sich alles zusammenbündelt. Und gerade die Adventszeit, eine Adventszeit ist eigentlich die Vorbereitungszeit auf das Kommen Jesu. Und was ist, wenn Jesus Christus diese Weihnachten wirklich wiederkommen würde? Wenn am 24.12. Jesus wirklich in all seiner Pracht wiederkommen würde? Wie sieht das denn bei uns im Leben aus? Johannes der Täufer, der sein Volk aufruft und sagt, hey, tut Buße, kehrt zu Gott um. Und das ist die gleiche Botschaft auch heute noch. Leute, lasst uns unser Leben nicht leben, wie wir es wollen, sondern lass uns Gott nachfolgen. Lass uns ganz auf ihn ausrichten. Wir wissen nicht genau, wann er kommt. Aber was wäre, wenn er wirklich an Heiligabend kommen würde? Dann lass uns doch nicht einfach nur sitzen und unser Leben so weiterleben wie bisher, sondern lass uns nochmal Buße tun. Lass uns ausrichten auf Christus, der wiederkommt. Und ihm nachjagen, ihm nachlaufen. Zu wissen, er ist derjenige, der im Alten Testament ganz am Anfang vorhergesagt wird. Der selber sagt, ich komme wieder. Und wir dürfen gewiss sein, er kommt. Dieser Lobpreis von Zacharias hat viele Verweise. Ich könnte noch stundenlang weiter erzählen von dem Ganzen, was sich da alles noch mit dahinter verbirgt. Aber es ist ein Lobpreis voller Fülle. Ein Lobpreis, wo das Alte Testament aufgegriffen wird und vorbereitet aufs Neue Testament. Wo es heißt, nicht mehr warten, sondern hey, es wird so sein. Wir sind ganz kurz davor. Christus wird wiederkommen. Es geht um Gottes Treue und Gottes Liebe. Gottes Treue zu seinem eigenen Wort. Gott wird nicht gegen sein Wort reden. Er wird nicht etwas tun, was gegen sein Wort spricht. Wir haben es mit Gott zu tun, der sagt, hey, wenn ich das sage, dann wird es auch so geschehen. Und wir haben es mit einem Gott zu tun, der voller Liebe ist. Der nicht nur einfach das tut, um seines Gerechtens willen, sondern auch aus Liebe tut. Das Innigste von Gott ist Liebe. Wir haben es in dem Lobpreis mit deutlich, er hält sein Wort, aber auch er ist der Retter. Er ist derjenige, der kommen wird. Er ist derjenige, der alleine rettet. Jesus Christus sagt, niemand kann zum Vater, denn durch mich, allein durch Jesus Christus, nicht durch irgendwelche anderen Türen kommen wir zu Gott. Nicht durch andere Türen werden wir gerettet. Und manchmal müssen wir unser Leben mal überprüfen, wie das aussieht von unseren Taten. Kann es sein, dass wir manchmal etwas tun, weil wir dann doch denken, allein durch Glauben können wir nicht gerettet werden? Sondern wir müssen etwas tun, damit wir gerettet werden. Lass uns in unserem Leben wirklich danach gucken, was glauben wir und was leben wir auch. Lass uns diese zwei Seiten zusammenbringen. Wenn wir sagen, Jesus ist der Retter, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. Bedeutet, dass wenn wir in Jesus Christus glauben, wir gerettet werden. Dann lass uns aufhören mit dem Leistungsdenken in unseren Gemeinden. Lass uns aufhören, wenn wir auf Christus schauen, nicht irgendwie zu denken, ich muss jetzt was leisten, sondern das, was an erster Stelle steht, ist, glaube ich daran? Sieht man das in der Beziehung zu ihm? Suche ich die Gemeinschaft mit ihm? Oder versuche ich alles andere, um was präsentieren zu können für ihn? Vielleicht auch, was gar nicht bös gemeint ist, manche Sachen sehen sehr identisch aus, sehr nah aus. Aber lass uns gucken, was wirklich im Herzen los ist. Uns selbst zuerst prüfen, bevor wir anfangen, mit dem Zeigefinger auf andere zu gehen und zu gucken, was ist wirklich meine Motivation dabei. Lass uns Gott lieben, lass uns an ihn glauben. Er ist der Retter, er hält sein Wort, er ist treu und er ist Liebe. Und ich freue mich, das auch mit euch im Abendmahl zu feiern. Das Abendmahl, was uns immer wieder daran erinnert, dass Christus für uns gestorben ist, dass er für uns gerettet ist, dass er uns gerettet hat. Und ich lade euch ein, einfach nochmal kurz darüber nachzudenken, vielleicht nochmal den Lobpreis durchzulesen und wir wollen, oder vielleicht auch, dass du nochmal die Zeit nimmst, zu beten, mit Jesus eine Antwort zu geben und wir wollen gleich dann das Abendmahl zusammen feiern.